Hallo und herzlich willkommen zur Maniküre, dem Finanzpodcast rund um dein persönliches finanzielles Wohlbefinden. Bisher haben wir uns vorwiegend Finanzthemen für Erwachsene beschäftigt. Heute wollen wir Kinder und Jugendliche in den Blickpunkt nehmen. Wir können Eltern, Großeltern, Patentanten und Onkeln Kinder und Jugendliche sinnvoll absichern und für sie einen Vermögenspolster aufbauen. Wir werfen auch einen Blick auf die rechtliche Situation in Österreich und geben Tipps, wie Kinder selbst den Wert des Geldes und den Umgang damit erlernen können.
Fangen wir mal an, gleich die rechtliche Situation zu klären. Denn diese wirkt sich auf die Möglichkeiten des Geldausgebens, aber auch des Ansparens aus. Also Kinder bis 7 Jahre sind in Österreich, und das ist jetzt der gesetzliche Titel, gänzlich geschäftsunfähig. Das heißt, sie dürfen wirklich nur kleine Ausgaben machen, wie eine Jause kaufen beim Schulwart oder Süßigkeiten im Zuckergeschäft, wenn es sowas noch gibt. Und ohne die Zustimmung der Erziehungsberechtigten gehen eben nur diese kleinen Ausgaben. Dann zwischen 7 oder ab 7 und bis 14 sind Kinder unmündig Minderjährige und der Titel wiederum ist beschränkt geschäftsfähig. Das heißt, sie dürfen dann typische altersgerechte Anschaffungen im Rahmen ihres Taschengeldes, über das wir auch noch sprechen werden, tätigen, ohne die Eltern zu fragen. Und erst dann, wenn sie 14 sind und bis 18, sind Jugendliche mündige Minderjährige weiterhin beschränkt geschäftsfähig. Dann können sie aber auch schon aus einem eigenen kleinen oder größeren Einkommen, zum Beispiel vom Babysitten oder auch aus einer Lehrlingstätigkeit, aus der sie ihr Geld beziehen, auch Ausgaben tätigen, die in diesen Rahmen hineinpassen. Allerdings wollen sie ein Moped kaufen oder ein teures elektronisches Gerät, dann brauchen sie auch nach wie vor die Zustimmung der Eltern. Vollständig geschäftsfähig sind junge Menschen ab 18, dann dürfen sie eigenständig diverse Verträge abschließen.
Du hast auch schon ganz kurz das Taschengeld angesprochen und Erwachsene, primär Eltern, die sollten sich bewusst machen, dass Taschengeld für Kinder ein ganz, ganz wichtiges Tool ist, weil damit kann man finanzielle Planung lernen, man kann lernen, vorausschauen und Bedürfnisse zu steuern. Man kann unterscheiden zu lernen, was brauche ich wirklich, was will ich nur haben, weil es auch vielleicht jemand anders hat und was ist wirklich eine notwendige Anschaffung. Also da ist ganz viel Lerneffekt mit dabei. Die Verlässlichkeit ist dabei ganz wichtig, wenn es ums Taschengeld geht, denn es geht auch um Vorbildwirkung beim Umgang mit Geld. Und apropos Vorbildwirkung, hast du gewusst, dass es neben dem Gender Pay Gap und dem Gender Pension Gap auch ein Gender Pocket Money Gap gibt?
Was? Das ist ja eigentlich fürchterlich. Ja? Was hast du da herausgefunden?
Wahnsinn, es startet nämlich wirklich schon früh, wo wirklich Geld zwischen Männern und Frauen auseinanderklafft. Und da hat es eine britische Studie gegeben, die hat gezeigt, dass Mädchen, halte ich fest, durchschnittlich 20% weniger Taschengeld bekommen als ihre Brüder.
Das ist schon heftig. Also das, muss ich sagen, hätte ich jetzt nicht geglaubt. Schlimm, wirklich schlimm.
Voll. Und eben nicht nur, dass sie 20% weniger bekommen, in der Studie ist auch herausgekommen, dass ihnen auch viel weniger zugetraut wird.
Naja, das hat ja dann damit zu tun, nicht? Wenn die Eltern meinen, der Bub braucht mehr, weil der kann ja auch viel mehr und gleich viel mehr damit, also gut anfangen mit dem Geld. Na, das ist ja fürchterlich.
Wahnsinn, ja.
Wichtig, darüber zu sprechen. Wahnsinn.
Genau, so liebe Hörerin, mach dir das auch bewusst. Und deshalb ist es eben auch für Eltern so wichtig, dass sie ihr eigenes Geldverhalten und ihre Glaubenssätze überprüfen, damit ihnen das nicht eben auch nicht unterbewusst passiert, weil das macht man ja wahrscheinlich nicht bewusst, dass man dem Mädchen weniger gibt als dem Bub. Das passiert vielleicht auch unterbewusst. Und deshalb da wirklich hinterfragen. Genau, und generell, Taschengeld ist ja eben nicht nur ein finanzieller Hebel, sondern auch Psychologen sagen, dass das einfach ganz, ganz wichtige emotionale Aspekte eben auch mitbringt. Und eben Psychologen sagen, das Taschengeld sollte eben kein Belohnungs- oder Bestrafungstool sein. Aber wenn Kinder mutwillig einen Schaden anrichten sollten, dann ist es natürlich schon sinnvoll, wenn sie das mit ihrem eigenen Taschengeld gut machen.
Ja. Na, das kann ich auch unterstreichen. Ich glaube, was man halt tatsächlich nicht machen sollte, ist zum Beispiel Schulnoten dann belohnen oder bestrafen mit dem Taschengeld. Man muss eben das Taschengeld dann wirklich als ganz, wie du schon zuerst gesagt hast, als ganz wichtiges Steuerungstool sehen. Ja. Nicht?
Genau, begleitend mit den Kindern auch über den Umgang mit Geld sprechen.
Genau, das ist sowieso dann wieder ganz wichtig. Ja, wenn wir schon dabei sind, mit den Kindern drüber sprechen, sprechen wir jetzt auch über dieses Taschengeldkonto, das eben in dem Zusammenhang wichtig ist. Also ich habe das für meine eigenen Kinder auch immer gemacht. Nicht nur da jetzt irgendwo ein Sparschwein hinstellen und dort das Taschengeld hineinwerfen, sondern wenn Kinder eben ein Taschengeldkonto haben, und das ist meistens bei den Banken tatsächlich so ab dem Alter von 10 Jahren möglich, dann soll dieses Taschengeld auf dieses Konto überwiesen werden. Die Kinder lernen dann den Umgang mit diesem Konto, das heißt, sie können nachsehen, sie haben dann ja auch meistens eine Karte, mit der sie abheben können, ihr Taschengeld, allerdings nur so viel, wie sie auch reinbekommen, also Überziehungsmöglichkeit um Gottes Willen nicht, weil sonst beginnt dann schon die Verschuldungssituation, aber wichtig ist auch, dass diese Taschengeldkonten praktisch von allen Banken, die mir bekannt sind, ohne Gebühren den Kindern zur Verfügung gestellt werden. Meistens sogar mit recht attraktiven Habenzinsen. Also nicht, dass man damit jetzt einen Realzins erwirtschaftet, aber meistens ist es eben doch viel mehr als am normalen Girokonto. Also wenn das Girokonto, ich sag mal, 0,5% zahlt, wird vielleicht so ein Taschengeld-Jugendkonto dann gleich 1,5% oder manchmal sogar 2%, zumindest für einen gewissen Zeitraum zahlen. Und das kann das Kind ja dann auch gleich verstehen, nicht? Oha, um Zinsen muss man vielleicht auch ein bisschen verhandeln. Das ist nicht selbstverständlich. Und außerdem gibt es natürlich dann von den Banken auch meistens Incentives. Wenn so ein Konto eröffnet wird, gibt es zum Beispiel einen Rucksack oder eine Taschenlampe oder ein anderes nützliches kleines Geschenk dazu. Und die Kinder, die Jugendlichen können dann auch zum Beispiel Konzertkarten oder für irgendwas Besonderes, für ein cooles Event da Karten kaufen, alles um das Taschengeld, das sie eben bekommen. Also der Umgang mit dem Geld, finde ich, wird da schon ganz gut geschult.
Super, das finde ich wirklich gut, weil vor allem auch ein großer Lerneffekt auch für die digitale Kompetenz zum Beispiel auch da ist, mit einer Banking-App. Die Eltern könnten sich ja dann auch gemeinsam die Statistiken und Auswertungen ausschauen, wofür hat denn jetzt mein Sohn, meine Tochter das Geld denn ausgegeben, da kann man da wieder reflektieren. Also da finde ich die Möglichkeit mit so einem Jugendkonto schon, so einem Taschengeldkonto schon ganz gut.
Ja, das ist toll, ein wichtiger Hinweis von dir. Natürlich in allen Auswertungen dieser Apps, die es jetzt gibt, können die Kinder ja dann sehen, eben habe ich das jetzt für Lebensmittel ausgegeben oder eben für Kino oder Sonstiges. Und das ist ja alles sehr anschaulich dann auch dargestellt und hilft bestimmt eben den Umgang mit Geld, was steht mir zur Verfügung und was geht sich vielleicht diesen Monat nicht mehr aus, zu lernen.
Ja, und wenn es dann über das Taschengeld drüber hinausgeht, da kommen wir zum Thema Veranlagung. Weil Eltern, Verwandte oder vielleicht auch gut meinende Paten und Patinnen haben die Möglichkeit, für ihre Lieben auch Kapital aufzubauen. Und dazu gibt es in Österreich grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Die erste, die Erwachsenen legen Geld im eigenen Namen an, oder zweite Möglichkeit, das Geld wird gleich direkt auf den Namen des Kindes veranlagt. Im zweiten Fall unterliegt die Veranlagung sehr strengen Richtlinien, bekannt unter mündelsicherer Veranlagung. Diese kann notwendig werden, wenn zum Beispiel Eltern versterben oder ein spezieller Fall vorliegt, dass sich ein Vormund um die finanzielle Absicherung eines Kindes, also dem Mündel, kümmern muss. Mündel sind besonders schutzbedürftig und daher darf Geld für sie nur ganz konservativ angelegt werden, sodass kaum ein Verlust entstehen kann.
Ja, also dazu kann ich jetzt nur aus meiner Bankberatungserfahrung sagen, es ist wirklich extrem einschränkend, wenn für ein Kind jetzt ohne die absolute Notwendigkeit, die du ja erwähnt hast, so ein Mündelgeld veranlagt wird. Denn da hat das Pflegschaftsgericht immer mitzureden. Und ich muss jetzt wirklich sagen, meine Erfahrung hat mir da halt gezeigt, dass die Organe dieses Pflegschaftsgerichtes meistens kein ausgeprägtes Wertpapierwissen haben, ich sage das jetzt ein bisschen beschönigend, und dass sie daher wirklich meistens nur Spareinlagen oder Giroguthaben, vielleicht noch österreichische Staatsanleihen zulassen. Bei Fonds wird schon sehr schwierig. Es gibt zwar von der Finanzmarktaufsicht eine Liste mit sogenannten mündelsicheren Fonds, die ohnehin extrem geprüft sind und wirklich also sehr sicher sind, aber natürlich, jeder Fonds kann schwanken. Mhm. Und wenn das eben ein Richter nicht verstehen will oder auch wirklich nicht versteht und das nicht haben möchte, dann wird er diese Form der Veranlagung für das Mündelgeld ablehnen. Mhm. Ja. Daher, in dem Fall, wo es möglich ist, muss ich schon sagen, geht unsere Empfehlung dahin, dass diese Paten, Tanten, Onkels, Großeltern, wer auch immer, viel flexibler für das gewünschte Kind veranlagen kann, wenn eben die Veranlagung selbst auf den Namen dieser erwachsenen Personen abgeschlossen wird. Und jetzt schauen wir uns im Detail an, was es denn da für Möglichkeiten gibt.
Und fangen wir mit einem Klassiker an, weil ganz klassisch werden dafür gebundene Spareinlagen genommen. Also zum Beispiel bekommt ein Kind zum 6. Geburtstag einen größeren Geldbetrag und der wird dann auf einige Jahre gebunden und das zu einem vermeintlich recht aktiven Zinssatz. Also so ähnlich wie das Festgeld, das wir auch schon in anderen Folgen besprochen haben. Da müssen wir aber wirklich daran erinnern, dass mit Sparkonten kaum jemals ein realer Zins zu verdienen ist. Denn die Käst von 25% und die Inflation fressen den Ertrag auf und die Kaufkraft des Ersparten schwindet. Also das ja nicht vergessen. Und da vielleicht auch noch wichtig, ein kleiner Exkurs zur Einlagensicherung. In Österreich sind die Einlagen pro Person mit einem Höchstbetrag von 100.000 Euro pro Kreditinstitut gesichert. Und Kreditinstitute, die in Österreich sind und Einlagen entgegennehmen, sind verpflichtet, einer Sicherungseinrichtung anzugehören. Also Geld am Sparkonto ist also bis 100.000 Euro sicher, aber es ist sicher nicht vor dem Kaufkraftverlust geschützt. Aha. Also da ist nochmal ganz wichtig zu unterscheiden.
Genau. Also nominell ja, wenn dann am Sparbuch 100.000 steht, die bleiben schon, aber die Kaufkraft geht natürlich verloren. Und diese strenge Einlagensicherung, die du erwähnt hast, die kam natürlich speziell dann nach der Finanzkrise 2008, 2009, erinnere ich mich, wurden wirklich die, wurde diese Einlagensicherung noch viel engmaschiger in Österreich umgesetzt. Ist ja gut, aber ja, wie du schon gesagt hast, trotzdem, reich wird das kleine Kind damit nicht. Nein. Ja, und dann müssen wir natürlich erwähnen, das beliebte Bausparen. Mhm. Wir wissen ja, das ist eigentlich in Österreich seit Jahrzehnten die beliebteste Sparform. Vor allem eben wiederum für Großeltern oder Patinnen, für Kinder. Wie schaut denn jetzt so ein Bausparvertrag aus? Also die Laufzeit beträgt grundsätzlich 6 Jahre und bis zu einem gewissen Betrag, und der hat sich schon lange nicht geändert, soweit ich mich erinnere, sind das 1.200 Euro im Jahr, also 100 Euro im Monat, ist diese Einzahlung auch prämienbegünstigt. Das heißt, zu diesem Betrag von 1200 Euro zahlt der Staat einen gewissen Prozentsatz an Prämie dazu. So, wer jetzt glaubt, dass das jetzt ganz, ganz viel ist, der wird auch ein bisschen enttäuscht sein. Also diese Prämie kann bis zu 4% betragen von dem einbezahlten Betrag. Heuer, und es ist auch jetzt schon länger, sind das 1,5%. Also wenn wir jetzt diesen maximalen Betrag einzahlen von 1200, sind das heiße 18 Euro.
Wow.
Ja. Noch etwas Tolles dazu, diese 18 Euro sind kästfrei. Also ich möchte es jetzt auch nicht lächerlich machen, ich glaube nur auch da muss man sagen, es ist halt begrenzt, was man damit verdienen kann. Denn das restliche Kapital, das eingezahlt wird und eben mit einem gewissen Zinssatz auch verzinst ist, das ist wiederum nicht kästbefreit, nur die Prämie. Ne? Mhm. Also gut, Bausparer, man kann auch auf einmal den ganzen Betrag gleich einzahlen, diese 7.200 wären das dann maximal. Ja, oder man spart eben monatlich oder eben wie anders. Also das ist eigentlich recht flexibel. Und wie gesagt, es ist einfach eine beliebte Sparform. Ein Vorteil besteht natürlich dann noch darin, dass wenn diese Person dann für die angespart wird, schon mal daran denkt, eine Immobilie zu erwerben oder vielleicht auch zu sanieren, kann man dann doch ein recht zinsengünstiges Bauspardarlehen anschließen oder kann das beantragen. Ja, das wird gerne in Anspruch genommen, also da macht das dann schon auch mehr Sinn. Jedenfalls da müsste man sich natürlich von einem Bausparspezialisten dann beraten lassen. Ja, soweit zum Bausparen.
Mhm. Dann gibt es aber natürlich über das klassische Sparen oder die Sparmöglichkeiten hinaus ja noch weitere Optionen. Und wie ihr aus unseren vielen vergangenen Folgen wisst, sind wir ja der Meinung, dass langfristiger, ertragreicher Vermögensaufbau nur am Kapitalmarkt erfolgreich sein kann. Gerade wenn man für Kinder anspart und am besten gleich nach der Geburt beginnt, eignen sich dazu Fonds oder ETF-Sparpläne, die breit gestreut sind, also mit breit gestreuten Aktieninvestments, die passen hervorragend. Mehrmals haben wir schon in diesem Zusammenhang zum Beispiel auf den MSCI All Country World Index verwiesen oder den ETF verwiesen, der als Passive Investment Plan sehr kostengünstig ist und sehr breit diversifiziert ist. Den könntest du dir, wenn das für dich spannend ist, mal genauer anschauen. Genau, was gibt es noch für eine spannende Möglichkeit? Beatrice, ich glaube, du hast das ja auch vor kurzem auch privat für dich genutzt, ein Generationendepot.
Ja, absolut. Ja, soll ich darüber ein bisschen was sagen? Gerne. Ja, ich habe das für meinen ersten Enkelsohn Matteo angelegt, als er auf die Welt gekommen ist. Und zwar, ich finde das super praktisch. Das ist nämlich eine Fonds- oder ETF-Ansparform, die, so wie ich weiß, einige Banken anbieten. Da wird dann mal das Depot eben auf die erwachsene Person, in dem Fall auf mich, abgeschlossen. Und, also eine volljährige Person jedenfalls, muss das abschließen. Und das jetzt noch minderjährige Kind oder sogar noch Baby wird aber dann schon als Begünstigter zu einem gewissen Zeitpunkt eingesetzt. Also zum Beispiel, logischerweise, wäre mit 18 eigentlich, wenn das Kind dann volljährig ist. Bis dahin kann dieser Einzahler, und das muss übrigens auch nicht eine vertretungsberechtigte Person sein, also nicht die Eltern, ja, in meinem Falle mich, Großeltern, man zahlt eben dann regelmäßig ein, passend zum eigenen Risikoprofil. Das ist auch wichtig, weil es lautet ja auf mich das Depot, das heißt, ich kann da jetzt dann nicht irgendwie plötzlich in Wertpapiere investieren, die gar nicht meinem Risikoprofil entsprechen. Und wie gesagt, auch hier ein breit gestreuter, nachhaltiger Fonds, so habe ich es jetzt zumindest gemacht, weil ich mir gedacht habe, wenn der Kleine dann 18 ist, hat er weltweit Aktien und die werden hoffentlich dann auch doch sich schön entwickelt haben. Ich habe auch den Technologiebereich da relativ stark gewichtet, weil ich glaube einfach, dass das gut weitergehen wird im Technologiebereich. Mit Schwankungen, aber für ein Baby perfekt passend.
Viel Zeit, um das auszusitzen.
Na, total, genau. Und der Übergabezeitpunkt, den kann man eben, wie gesagt, schon festlegen. Es gibt da auch verschiedene Varianten mit mehr oder weniger Flexibilität. Erkundigt euch einfach bei eurer Bank des Vertrauens oder auch im Internet kann man darüber nachlesen. Das wäre eben so ein typischer Generationenvertrag. Und was ich noch empfehlen würde, ist auch dabei auf die Spesen zu schauen. Denn wenn man so viele, viele Jahre anspart und doch bei jeder Einzahlung Spesen hat, ist es sehr relevant, wie hoch diese Spesen sind. Das heißt, die Transaktionsspesen anschauen, aber auch die Depotgebühren.
Das finde ich auch für mich super spannend. Also ich bin Tante, ich habe einen Neffen und eine Nichte und ich möchte auch gerne für die beiden eben veranlagen und was einbezahlen. Und damit ich das nicht über meine Schwester laufen lassen muss, könnte ich ja auch so ein Generationendepot veranlagen, also anlegen. Und ich habe dann einen Überblick, die Kontrolle, kann immer wieder einzahlen und zum 18. Geburtstag könnte ich es Ihnen dann geben.
Super Idee, Lisa. Ja, absolut. Also ich glaube, das ist eben wirklich, wir können es nur immer wiederholen, nicht nur an den Sparbereich denken oder wenn es ums Langfristige geht, speziell auch an den Kapitalmarkt, an ETFs, an Fonds denken. Ja, wenn wir schon bei dem Thema sind, vielleicht noch kurz auch zum Ansparen für Kinder in einem Versicherungsmantel. Das wird dann oftmals so Fondspolice oder so ähnlich genannt. Wird von nahezu allen österreichischen Banken auch angeboten, auch mit dem Argument immer wieder, dass sich da die KEST, also dass man sich die KEST, die Kapitalertragssteuer, erspart und nur diese 4% Versicherungssteuer zahlt. Wenn wir jetzt bei der klassischen Lebensversicherung bleiben, ohne Fondsunterlegung, muss man sagen, ja, da gibt es dann auch meistens noch einen geringen, aber doch einen Garantiezins, also sehr konservativ eigentlich auch. Oder man macht das eben mit Wertpapierfonds oder ETFs wiederum, um höhere Ertragschancen wahrzunehmen. Und da wäre das dann auch so, dass die Erwachsenen, die das abschließen, eben wiederum, egal, muss kein Elternteil sein, diese sogenannte versicherte Person ist und auch der Versicherungsnehmer und aber das Kind bezugsberechtigt macht. Solche Policen kann man auch mit Einmalerlag oder mit laufender Ansparung machen. Und dann gibt es auch verschiedene Auszahlungsmöglichkeiten. Da wollen wir eigentlich nur darauf hinweisen, das braucht Beratung. Das können wir jetzt auch im Podcast nicht alles abdecken, weil das Kind könnte dann nach Großjährigkeit diesen Vertrag in den meisten Fällen auch weiterführen, weiter ansparen oder ihn auch nur liegen lassen und das Geld weiter arbeiten lassen. Also wie gesagt, hier gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, die solltest du aber auch bei deinem Bankberater, deiner Beraterin oder Versicherungsberater, Beraterin anfragen.
Genau, da auch sehr wichtig, wieder auf die Kosten schauen und wirklich dann nachfragen, dass die Kosten hier wirklich ganz transparent erklärt werden.
Ja, und bei den Versicherungen, wir haben es auch schon mal in einer früheren Folge erwähnt, wirklich immer bewusst sein, wenn ich eine Versicherung vorzeitig auflöse, dann ist es tatsächlich vom Ertrag her sehr nachteilig. Also dann locken auch nicht mehr die 4% Versicherungssteuer und man muss ja bedenken, es gibt natürlich auch, ja, du hast ja gerade gesagt, weitere Kosten auch bei so einem Modell. Also muss man schon auf die Kosten wirklich schauen.
Ja. Gut, nach so viel Informationen machen wir noch einen glänzenden Abschluss mit dem Hinweis, dass eben auch Goldstücke dem Kind später einmal viel Freude bereiten können. Und das Ansparen auf Bar oder Münzen sollte also auch in Betracht gezogen werden. Und wir haben ja auch in unserer Folge über Gold schon mal drüber gesprochen. Man kann ja auch bei Gold schon mit kleinen Beträgen starten, also schon ab 30 Euro monatlich kann man regelmäßig auf ein Goldstück ansparen und sich dieses dann auch ausliefern lassen. Der Goldpreis, der schwankt zwar und Gold wirft zwar keine Zinsen ab, aber konnte immer seinen Wert in Krisen behaupten und der langfristige Aufwärtstrend ist sichtbar. Also auch das kann eine gute Möglichkeit sein, um für deine Lieben vorzusorgen.
Mhm, das war jetzt ein schöner Abschluss mit dem glänzenden Gold, Lisa.
Das genau, war's für heute. Das oder? War's für heute. Danke fürs Dabeisein. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlasse uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Teile sie gerne mit deinen Freunden, Freundinnen, mit allen, die Kinder haben oder gerade in der Kinderplanung sind. Und schreib uns gerne auch dein Feedback.
Bis zum nächsten Mal.